Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit live von der Frankfurter Buchmesse. Die Türkei und die Meinungsfreiheit, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Wir wissen, die Meinungsfreiheit ist wahrlich in vielen Ländern dieser Erde bedroht oder war überhaupt nie vorhanden. Demokratische Strukturen werden weltweit, soweit sie existierten, eher ab- als aufgebaut. Warum also beschäftigen wir uns gerade so intensiv mit der Türkei? Die Antwort lautet, die Türkei ist uns in besonderem Maße verbunden durch rund 1,5 Millionen Türken bzw. türkischstämmige Menschen, die bei uns leben. Durch ein umstrittenes Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei, wovon Deutschland profitiert, und unter anderem durch seine einstige Brückenfunktion, ist die Frage, ob sie denn noch so existiert, zwischen dem Westen und dem arabisch-muslimischen Raum. Das alles steht auf dem Spiel, das Verhältnis ist gestört, insbesondere seit dem missglückten Militärputsch vom 15. Juli 2016 geht die Regierung Erdogan massiv gegen Andersdenkende vor. Eine beispiellose Verhaftungswelle von Intellektuellen, Lehrern, Staatsbediensteten, Kulturschaffenden, Journalisten und Schriftstellern lässt die Türkei ausbluten. Viele Dissidenten gehen ins Exil, so auch Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet, den ich hiermit sehr herzlich begrüße. Ich begrüße ebenfalls Deniz Yücel, Türkei-Korrespondent der Tageszeitung Die Welt und außerordentlich aktiv auch bei uns im deutschen Fernsehen und so weiter und in den Medien. Unermüdlich streitet er für die Menschenrechte in der Türkei. Und ich begrüße Oliver Kontny, akademisch ausgebildeter Turkologe und Iranist. Neben dramaturgischen und Hörspieltätigkeiten ist er unter anderem Lehrbeauftragter für Themen rund um die Kunst, Kultur und Gesellschaftspolitik in der Türkei. Er tritt jetzt heute bei uns hier in einer schwierigen Doppelrolle auf, denn er wird dolmetschen, wodurch sich immer wieder natürlich auch Verzögerungen ergeben. Das werden wir gleich merken. Can Dündar war monatelang im Gefängnis, auf ihn wurde ein Mordanschlag verübt, er ist geflohen und musste seine Frau zurücklassen, um einer weiteren Verhaftung zu entgehen. Seine angebliche Verfehlung war, dass er als Chefredakteur von Cumhuriyet zusammen mit seinen Kollegen Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes wohl an syrische Dschihadisten publik gemacht hat. In der Haft hat er Aufzeichnungen machen können. Sie sind nun als Buch in deutscher Übersetzung bei Hoffmann und Campe erschienen. Lebenslang für die Wahrheit, Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, so der Titel. Can Dündar, eine Zeitungs- und überhaupt eine Medienfreiheit existiert in der Türkei kaum noch. Ihre Zeitung Cumhuriyet aber ist, soweit ich weiß, noch nicht geschlossen worden. Spielt da die internationale Solidarität eine Rolle? Zur Information vielleicht eben, Cumhuriyet ist eine der ältesten Tageszeitungen der Türkei. Sie hat am 22. September den alternativen Nobelpreis erhalten. Also meine Frage, spielt die internationale Solidarität eine Rolle? Wie sieht es aus mit Ihrer Zeitung?
Kesinlikle çok büyük bir önemi var uluslararası dayanışmanın. Çünkü Türkiye'de son darbeden beri birçok yayın organı, 100'den fazla yayın organı kapatıldı ve 30 gazeteci hapisteyken şu anda 130 gazeteci hapiste. Giderek tırmanan bir eğilim var. Bunu durdurmak için kesinlikle uluslararası dayanışmaya ihtiyacımız var.
Ja, die internationale Solidarität spielte eine sehr große Rolle, insbesondere nach dem letzten Putschversuch sind ja über 100 Presseorgane geschlossen worden und die Zahl der inhaftierten JournalistInnen in den türkischen Gefängnissen ist von 30 auf 130 gestiegen. Das ist eine rasant eskalierende Tendenz und da brauchen wir definitiv internationale Solidarität, um das aufzuhalten.
Die Frage jetzt nochmal ganz konkret nach dieser Zeitung sozusagen und den Bedingungen, unter denen auch die Kollegen dort jetzt arbeiten.
Şöyle tarif edeyim, bir tür neredeyse bir kalede çalıştığımızı düşünün. Polis tarafından çevrilmiş bir binada hepimiz bir mahkemeyle gazete arasında gidip geliyoruz ve davalara yetişmeye çalışıyoruz. Hakkımızda açılmış çok sayıda dava var ve çok sayıda tehdit var. Bunlarla baş ederken gazetecilik yapmaya çalışıyoruz.
Im Prinzip arbeiten wir wie in einer belagerten Burg, die nämlich tatsächlich physisch von der Polizei umstellt ist, unser Redaktionsgebäude. Und wir müssen jeden Tag von der Zeitungsredaktion zum Gerichtssaal und zurück Es gibt unglaublich viele Anklagen, die gegen uns gerade verhandelt werden. Und natürlich gibt es auch sehr viele Drohungen. Unter diesen Bedingungen versuchen wir, unsere Arbeit zu machen.
Deniz Yücel, Sie sind in Deutschland geboren als Sohn türkischer Eltern. Sie haben die türkische wie die deutsche Staatsbürgerschaft, soweit ich weiß. Sie haben Politikwissenschaften studiert und Sie haben das hochgelobte Buch Taksim ist überall, die Gezi-Bewegung und die Zukunft der Türkei geschrieben, erschienen bei Nautilus. Sie sind Journalist und wenn diese Information stimmt, dann hat die Zeitung, die Sie in die Türkei als Korrespondent geschickt hat, Sie wieder abgezogen, weil es zu gefährlich wird? Stimmt diese Information?
Nein, das war diese Falschmeldung kursierte zeitweise und zwar folgendes. Das war nach einer Pressekonferenz mit Angela Merkel und Ahmet Davutoğlu in Ankara. Habe ich eine Frage gestellt, was man als Journalist so macht und aufgrund dieser, und das wurde in der Türkei so derart hochgejazzt, auf der einen Seite die AKP-nahen Medien, die am nächsten Tag mich dann auf den Titelseiten gebracht haben mit dem Etikett PKK-Anwalt, was in der Türkei in diesen Tagen auch eine lebensgefährliche Zuschreibung ist, und auf der anderen Seite kritische oppositionelle Journalisten, die mich wirklich beglückwünscht haben, weil in dieser Form in der Türkei Ministerpräsidenten oder der Staatspräsident nicht mehr gefragt werden. Sie bekommen keine kritischen Fragen mehr gestellt, die dann auch live in vielen Sendern übertragen werden. Das war die Situation und am Ende hat mich dann meine Chefredaktion auch auf Anraten der Deutschen Botschaft für eine Weile aus Istanbul abgezogen. Also ich war dann eine Weile, ein paar Wochen in Deutschland und bin dann wieder zurück nach Istanbul und seit März lebe ich wieder in Istanbul, wie jetzt insgesamt seit anderthalb Jahren.
Wie kann denn die Berichterstattung unter diesen Gesichtspunkten überhaupt funktionieren?
Sie geht. Also ich glaube, die ausländischen Korrespondenten sind nicht die größten Leidtragenden der mangelnden Pressefreiheit in der Türkei. Also zum einen glaube ich, dass wir noch immer, auch wenn die Situation schwieriger wird, aber noch immer genießen wir einen gewissen Schutz genießen durch die europäischen Regierungen, durch die Bundesregierung in meinem Fall. Und zum anderen, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger, was mir nicht passieren kann, was den anderen ausländischen Kollegen nicht passieren kann, ist, dass meine Zeitung geschlossen wird, dass eine Polizeiarmada in die Redaktion geschickt wird und die Zeitung einfach dicht gemacht wird oder am nächsten Tag erscheint von einem anderen Personal gemacht, mit einer völlig anderen inhaltlichen Ausrichtung. Meine Zeitung kann nicht enteignet werden, auch wenn es der Springer Verlag ist, aber weder Springer noch der Guardian noch die BBC noch, das sind außerhalb der Reichweite des türkischen Regimes. Deswegen ist die Situation für uns ausländische Korrespondenten in der Türkei, auch wenn sie schwierig ist, beileibe nicht so schwierig wie die Situation für die türkischen Kollegen bei der Cumhuriyet oder anderswo.
Aber Sie könnten natürlich sozusagen des Landes verwiesen werden. Das ist durchaus möglich, wenn es dann irgendwo aneckt. Ne?
Ich als doppelter Staatsbürger eigentlich nicht, aber es gibt in der Türkei auch dafür keine Garantien mehr. Die Türkei hat einen Staatspräsidenten, der so vor aller Augen offensichtlich die Verfassung bricht und missachtet, so dass es auch dafür keine Garantie gibt. In meinem Fall rein rechtlich wäre das nicht möglich, dass ich als Bürger dieses Staates ausgewiesen werde. Aber darauf kann man sich in der Türkei im Moment genauso wenig verlassen wie auf irgendetwas anderes.
So, jetzt muss der Oliver Kontny umswitchen, denn jetzt frage ich ihn auch gleich noch was. Eine schwierige Rolle, in der Sie sich befinden, aber Sie machen es sehr gut, finde ich. Wir haben gerade gehört, politische Berichterstattung. Für die Medien, die dort sind, sozusagen die türkischen Medien, ist es unglaublich schwer. Man muss ja auch überlegen, dass viele von diesen Menschen in die Arbeitslosigkeit jetzt gedrängt werden und sozusagen nichts mehr verdienen. Das ist ja wirklich eine schwierige Situation. Die Korrespondenten können immer noch sozusagen Berichterstattung leisten. Wird viel, was jetzt Kultur, Kunst, Literaturproduktion angeht, wir beziehen jetzt auch mal die Schriftsteller, die Kulturschaffenden mit ein, ins Netz eigentlich verlagert, nach Ihren Beobachtungen?
Jein. Also ich glaube, insofern ist das richtig, als dass viele Menschen als Literaten und Literatinnen gar nicht mehr ihr Brot verdienen konnten, wie in vielen anderen Ländern auch, und die haben sich oft publizistisch betätigt. Das ist dann sehr schwierig geworden, weil Zeitungen geschlossen werden oder sich das Ganze eben ins Netz verlagert. Und dann kommt noch die Repression dazu. Aber das literarische Schaffen selbst, das passiert eigentlich immer noch so ein bisschen unterm Radar und ist unangetasteter als jetzt zum Beispiel das Theater- oder Filmwesen.
Mhm. Can Dündar, wir kommen jetzt mal auf Ihr Buch. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie aus dem Gefängnis heraus viele Artikel veröffentlichten und dort auch dieses Buch auf Gefängnisbestellzetteln sozusagen verfassten, auf so kleinen Zettelchen. Und Sie bezeichnen das Gefängnis als fruchtbaren Ort für Literatur und Geistesarbeit, ganz in der Tradition der Gefängnisliteratur, etwa eines Nazim Hikmet, Über den Dichter haben Sie ja auch eine Biografie verfasst, Orhan Kemal, Kemal Tahin oder Sabahattin Ali. Aber ich habe das Gefühl, wenn Sie diesen Begriff gebrauchen, also Gefängnis als fruchtbaren Ort für Literatur und Geistesarbeit, ist das nicht ein bisschen zu idealistisch? Denn Sie waren, habe ich das Gefühl, ein recht privilegierter Gefangener. Man hat Sie fast mit Glacé-Handschuhen angefasst.
Evet, aslında Yaşar Kemal Türk Edebiyatı için hapishanenin bir üniversite olduğunu söyler. Gerçekten de öyledir. Çoğu yazar o üniversiteden yetişti ve Türkiye'yi en iyi anlatan yazarlar onlar oldu. Çünkü Türkiye hep ne yazık ki en kıymetli beyinlerini hapsederek cezalandırdığı için biz en iyi kitapları hapishaneden okuyarak yetiştik.
Yaşar Kemal hat gesagt, dass die Gefängnisse in der Türkei eine Universität sind und tatsächlich haben wir viele erfolgreiche Studienabgängerinnen aus dieser Universität in der Türkei gehabt, die eigentlich zu den besten Beschreibungen der türkischen Gesellschaft gehören, weil wir einfach auch immer unsere besten Gehirne eingesperrt haben, sodass wir damit aufgewachsen sind, die beste Literatur eben wirklich als aus dem Gefängnis produzierte zu lesen.
Ben ne yazık ki onlara göre biraz geç kaldım yaş olarak. Ama ucundan da olsa yakaladım bu geleneği ve hapse girdiğimde yalnız tutuluyordum. Onlardan farklı olarak bir koğuşta değil tek başıma. Ama açıkçası kendimi bütün o yazarlar ailesinin bir parçası olarak hissettim ve yalnız olduğumu düşünmedim. Hala da düşünmüyorum.
Und ich bin natürlich ein bisschen zu spät geboren und habe es gerade noch geschafft, den Zipfel dieser Tradition zu ergreifen. Und dazu kommt noch, dass ich jetzt in Einzelhaft war, während früher eben die Gefangenen in Großraumzellen untergebracht werden. Aber trotzdem fühle ich mich als Teil dieser Familie und deswegen auch nicht alleine.
Vielen Kollegen, wie wohl auch der inhaftierten Schriftstellerin Asli Erdogan, mag es in diesem Riesengefängnis, ich weiß nicht, sie sitzt glaube ich in einem anderen Gefängnis, nicht in dem, wo er drin gesessen hat, aber bei Istanbul, gar nicht so gut gehen. Dort in diesen Gefängnissen sind zum Teil 15.000, 10.000 Gefangene untergebracht. Was ich jetzt meine, dass es vielleicht die Bedingungen sich doch etwas geändert haben, unter denen Literatur und Geistesarbeit in Gefängnissen stattfinden kann. Sie schreiben ja, ich zitiere Sie, die Staatsraison des 21. Jahrhunderts hat das fruchtbare Gefängnis der vorangegangenen Epoche durch Sarkophage aus Beton ersetzt und nicht nur eine Tradition ausradiert, sondern auch seine Kunst, seine Poesie, seine Literatur, seine Malerei, seine Lieder.
Evet, bu doğru. Açıkçası şu anda Türkiye'de okur yazar oranının en yüksek olduğu yer hapishaneler. Dolayısıyla Türkiye'nin insan kaynağı hapishanelerde. Ve bu insanları bir şekilde yalnızlığa mahkum ederek, diğerlerinden soyutlayarak cezalandırmaya ve dirençlerini kırmaya çalışıyorlar. Ama şunu görmek lazım, inanan insan, belli bir özgürlük uğruna belli mücadeleyi göze alan insanlar bunlar ve hiçbir şekilde dirençleri kırılmıyor. Tersine aslında bu süreç bizi daha da kararlı ve daha da inançlı hale getiriyor.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, dass die Gefängnisse in der Türkei im Moment der Ort mit der höchsten Alphabetisierungsdichte in der Bevölkerung sind. Und daher eben auch eigentlich der Quell von vielen kulturell wichtigen Aktivitäten. Natürlich sind sie dazu da, um denkende Menschen von der Gesellschaft zu abstrahieren, um sie zu vereinsamen, um ihren Widerstand zu brechen. Aber es sind eben auch Menschen, die das alles schon wussten und in Kauf nehmen und deren Widerstand eben nicht so leicht gebrochen werden kann, sondern die vielleicht auch noch entschlossener werden.
Biraz önce Aslı Erdoğan'ın avukatıyla görüştüm. Aslı'yla yaptığı son görüşmeden söz etti. Biraz buruk olduğunu görmüş. Bugün keyfimiz yok pek demiş. Niye diye sorunca avukatı, çünkü Kolombiya'da barış görüşmelerinden sonra barış anlaşması referandumda reddedildi demiş Aslı. Düşünün ki bu insanlar yapayalnızda bırakılsalar hala dünya sorunlarıyla, dünyanın barışıyla son derece ilgi ve onun için mücadele eden insanlar. Onun için onların direncini kırmak çok zor.
Ich habe gerade mit dem Rechtsanwalt von Asli Erdogan gesprochen und der hat mir erzählt, dass sie bei seinem letzten Besuch ein bisschen bitter aussah. Und dann hat er sie gefragt, na, heute geht's dir wohl nicht so gut, woran liegt es? Und sie hat gesagt, ja, ich habe gelesen, dass in Kolumbien durch ein Referendum die Friedensgespräche sabotiert wurden. Und das hat sie unglaublich einfach aus der Bahn geworfen. Das heißt, man sieht, dass selbst unter diesen Umständen sie noch eine Frau ist, die sich für den Weltfrieden engagiert und die sich um diese Probleme Gedanken macht. Es ist natürlich sehr schwer, einen solchen Menschen in die Knie zu zwingen.
Aslı Erdoğan, das möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten, konnte eine Botschaft aus dem Gefängnis bei Istanbul herausschmuggeln. Und sie wendet sich an uns und an die Frankfurter Buchmesse mit folgenden Sätzen. Also zwei nehme ich jetzt raus. Hier in meinem Land lässt man mit unvorstellbarer Rohheit das Gewissen verkommen. Aber die Literatur hat es immer geschafft, Diktatoren zu überwinden. Wir hoffen mal, dass sie Recht behält und es nur eine Phase ist, diese Form der Verfolgung. Oliver Kontny, wenn wir noch einen Augenblick bei Kunst, Literatur und kulturellem Leben auch bleiben. Sie haben ja Essays und Vorträge gehalten, geschrieben und sind auf Bedrohung, Verfolgung, Gefängnispublikationen, Auftrittsverbote eingegangen, die eben in der Türkei herrschen und im zunehmenden Maße gerade im Moment, im Verlauf sozusagen oder im Nachhinein dieses Militärputsches, dieses Gescheiterten. Für mich ist die Frage, wird nicht Kunst, Kultur, Literatur deformiert auf die Dauer durch so eine Situation, wo man sich ständig irgendwo, es ist an Sie beide auch eine Frage, wo man sich ständig im Widerstand sozusagen befindet. Welche Chance ist eigentlich da noch das Spektrum der Literatur, der Publizistik, wie auch immer, sagen wir mal Literatur des Kultur- und Kunstschaffens auszuschöpfen?
Also ich kann mir auf Anhieb einige Gesichter von Schriftstellern und Schriftstellerinnen vorstellen aus der Türkei, die jetzt sagen würden, ja, deformiert wird sie, aber sie wird auch formiert durch diese Bedingungen. Und ich glaube, das ist ja in anderen Gesellschaften auch nicht anders. In der Türkei ist das interessante Thema, dass sehr viele Autoren der jüngeren Generation sich eben in den sozialen Medien oder sozusagen im Alltag sehr politisch kritisch äußern und sich gleichzeitig das eigentliche literarische Schreiben aber frei halten als einen Bereich, wo sie dann eben nicht nur politische Kampfliteratur produzieren.
Ganz kurz, Deniz Yücel dazu eventuell. Also was macht das mit Publikationen, was macht das mit Journalisten und Schriftstellern nach Ihrer Beobachtung?
Ich glaube, das muss man da klar trennen, weil ich glaube, Publizistik, Oliver hat das gerade gesagt, Publizistik und soziale Medien, wo sozusagen jeder sein eigener Publizist ist, das ist etwas, was das Regime sehr genau beobachtet. Es gibt, sitzen nicht sowohl bekannte Autoren, Publizisten, als auch Studenten, Schüler, die irgendwas auf Twitter geschrieben haben, sitzen wurden verhaftet oder festgenommen, erfahren Repressalien. Also das ist ein Bereich, der sehr stark unter Kontrolle ist, während die klassische Kunst, die Literatur etwas ist, was bislang zumindest so als letzte Nische unangetastet bleibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt, wie man aus den letzten zwei, drei Jahren schließen muss, dass diese Bereiche, wo man sich öffentlich äußern kann, dass sie immer enger werden, dass die Literatur eine viel größere Rolle wieder einnehmen wird, wie wir sie auch aus der Vergangenheit, aus totalitären Regimen auch kannten, dass das ein Bereich ist, wo eher noch sozusagen als Nischen der Dissidenz dann übrig bleiben, eine Rolle, die Literatur in dieser Form in der Türkei im Moment noch nicht hat, weil es andere Bereiche der Äußerung gibt, aber es kann sein, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Entwicklung in so eine Richtung geht.
Okay. Vielen Dank. Wir schließen mit den Worten Can Dündars in seinem Buch Lebenslang für die Wahrheit. So isoliert, antiwestlich und totalitär die Türkei als Land ohne Europa wäre, so einfarbig, selbstbezogen und ineffizient wäre Europa als Kontinent ohne die Türkei. Das heißt, er meint eben, es ist Solidarität notwendig. Er meint auch, die Türkei hätte eigentlich in die EU gemusst, dann wären viele Probleme vielleicht vermieden worden und man hätte auch nach dem Militärputsch schneller reagieren müssen, um seine Solidarität zu beweisen, dass eben sozusagen dieses Land nicht abdriftet. In diesem Sinne, ich bedanke mich herzlich bei Can Dündar, Deniz Yücel und Oliver Kontny für dieses Gespräch hier auf der Messe. Es verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.